Macht und Millionen. Der Podcast über echte Wirtschaftskrimis.
Hallo und herzlich willkommen bei Macht und Millionen, dem True Crime und Investigativ-Podcast von Business Insider. Ich bin euer Host, Kaya Döskens, Chefredakteur von Business Insider. Und wir beginnen heute mit einem ganz großen Dankeschön an euch, die Macht und Millionen-Fans. Ich bin wirklich beeindruckt. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, ich möchte gerne einen Co-Host haben und ihr könnt euch dafür bewerben. Und dann sind da fantastische Bewerbungen gekommen. Wirklich ganz tolle, fundierte, spannende Fälle dabei, die wir noch gar nicht hatten, wo ich gedacht habe, wow, endlich kommen die mal rein. Und was ich auch sagen muss, da sind auch beeindruckende Stimmen bei den Bewerbungen dabei gewesen, denn viele Leute haben mir auch Sprachnachrichten geschickt. Und ich hatte erst gedacht, wir machen eine Spezialfolge mit einem Co-Host aus der Macht und Millionen Community. Aber jetzt, nachdem so viele tolle Bewerbungen gekommen sind, glaube ich, dass wir vielleicht noch die ein oder andere Spezialfolge zusätzlich machen. Aber gebt uns doch ein bisschen Zeit. Wir sichten gerade die Bewerbungen. Wir melden uns bei jedem Einzelnen natürlich. Das ist versprochen. Das wird ganz toll. Da freue ich mich. So, jetzt kommen wir zu unserer heutigen Folge. Heute geht es um einen der größten und bekanntesten Konzerne Deutschlands und einen sehr prominenten Manager. Kawa Yonosi, langjähriger Personalchef beim Software-Riesen SAP und ein Popstar in Deutschlands HR-Szene. Auf LinkedIn, in Podcasts und Interviews gibt er stets das Bild eines charismatischen und emotional intelligenten Chefs ab, postet Texte über Mitarbeitermotivation und Führungsskills. Aber dann, im Herbst 2023, endet Yonosis steile SAP-Karriere abrupt. Er verlässt das Unternehmen. Hintergrund war ein Compliance-Verfahren gegen ihn. Recherchen von Business Insider zeigen nun, ausgerechnet der Top-Personaler, der sich so aufmerksam um das Wohl der Belegschaft kümmerte, hat noch ein anderes Gesicht gezeigt. Er soll bei Mitarbeitenden Angst und Schrecken verbreitet haben. Es ist die Rede von Machtmissbrauch und einer Angstkultur.
Ich traue mich nicht, öffentlich über Kawa Yonosi und sein Verhalten zu sprechen. Ich habe Angst, dass er vor meiner Tür stehen könnte.
Das hat eine Quelle zu uns gesagt und das Zitat haben wir für euch einsprechen lassen. Über seinen Anwalt streitet Yonosi die Vorwürfe ab. So, zu diesem spannenden Fall begrüße ich jetzt Joana Lehner und Luca Schallenberger, Investigativreporter bei Business Insider. Hallo und willkommen im Studio.
Hi.
Hi.
So, jetzt fangen wir mal gleich an mit Kawa Yonosi. Was macht ihn besonders? Warum gilt er so als der Popstar in der deutschen HR-Szene?
Er ist einfach ein extrem gefeierter Personalchef, der sich totaler Beliebtheit vor allen Dingen auf Social Media, zum Beispiel auf LinkedIn, erfreut. Also da hat er über 100.000 Follower, hunderte Menschen liken, was er da teilt zu New Work, zur Arbeitskultur, zur Mitarbeitermotivation. Das ist echt unglaublich. Also er hat eine riesige Fangemeinde und gibt sich da auch extrem nahbar, empathisch. Also das haben, glaube ich, wirklich selten HRler in dem Ausmaß.
Es ist ja so, dass Personal, das war ja früher immer so ein bisschen langweilig und er hat das ja auch sehr populär gemacht als quasi HR-Star und hat da ja auch so ganz besondere Bezeichnungen. Hm.
Er nennt sich ja beispielsweise selber auch der HR-Punk, Star-Personaler des Personalmagazins. Ein renommiertes Magazin aus der Branche nennt ihn beispielsweise HR-Influencer Number One. Man muss sich ja auch mal vorstellen, bei SAP alleine gibt es nur eine Person, die überhaupt mehr Follower versammelt hat als er. Und das ist der CEO Christian Klein selbst. Also man sieht auch innerhalb dieses SAP-Kosmoses, was für eine wichtige Rolle er spielt, auch für die Mitarbeitergewinnung, ja, für die Kundenakquise und natürlich einfach auch, um SAP als coolen Arbeitgeber zu positionieren, was in den letzten Jahren sehr, sehr aktiv gemacht hat.
Und er hat wirklich einen bemerkenswerten Aufstieg hinter sich. Er ist eigentlich eine einzigartige Bilderbuchkarriere in der deutschen Wirtschaft, weil ja, erzähl doch mal, wo kommt er eigentlich her?
Also der ist mit 13 allein aus Afghanistan geflohen und dann mit 14 nach Deutschland gekommen. Er sagt auch selber, er musste erstmal auf der Landkarte nachschauen, wo das eigentlich ist und kannte bis dato eigentlich nur Modern Talking, die Band,
ja,
zu Deutschland. Genau. Und er ist dann erstmal in Deutschland zu einer Pflegefamilie gekommen, in Bonn.
Und er konnte ja auch damals überhaupt gar kein Deutsch.
Er hat unfassbar schnell Deutsch gelernt, einen Deutschkurs gemacht, er hat das Abitur geschafft und dann sich danach erstmal selbstständig gemacht mit einem Kiosk, mit seiner Frau, die er in der 11. Klasse kennengelernt hatte. Also war da auch schon als Unternehmer tätig, das muss man auch sagen. Und das hatte er auch so ein bisschen in den Genen. Sein Vater aus Afghanistan, der war auch sehr erfolgreicher Unternehmer. Und dann hat er den Kiosk ein bisschen später verkauft und hat dann nochmal so ein zweites Bütchen, wie er es selbst nennt, eröffnet, wo er Bier und Brötchen verkauft hat an einem Bahnhof. Und dann hat er doch nochmal studiert, und zwar Jura, das er auch sehr erfolgreich abgeschlossen hat mit 2 Staatsexamen.
Eine tolle Aufstiegsgeschichte, die wir uns ja auch immer wünschen, dass Leute hierher kommen und dann wirklich die Chancen ja hier auch in Deutschland nutzen. Und er ist dann seinen Weg gegangen und hat Jura studiert und alles abgeschlossen.
Genau, und es war auch so witzig, wie er überhaupt zu Jura gekommen ist. Da haben Luca und ich auch geschmunzelt, weil seine Frau hat wohl für ihn angekreuzt einfach. Also es gab, man musste 2 Fächer machen und seine Frau hat dann einfach Jura für ihn angekreuzt. Und deshalb ist er dann auch ins Jurastudium gekommen überhaupt.
Also es war gar keine so super aktive Entscheidung, es war eher so ein Zufall, ja. Also wirklich, seine Frau kreuzte es an, weil man eben halt 2 Kreuzchen machen musste, und am Ende saß er da, na gut, dann ist es jetzt Jura. Er erzählt auch in dem einen Podcast, dass er da am ersten Tag mit einem total, also mit Schlips und Krawatte und allem angekommen ist und wurde erstmal total ausgelacht von allen, weil er natürlich auch gar keine Ahnung hatte, wie dieses ganze Jura-Leben überhaupt abläuft, aber am Ende hat er es trotzdem durchgezogen.
So, nach dem Studium fängt er im Job an, und zwar, was macht er zunächst?
Also er geht als allererstes erstmal zur Telekom als Arbeitsrechtler, er hat sich auf Arbeitsrecht fokussiert. Später geht er noch zu Atos, das ist eine ehemalige Siemens IT-Tochter. Und dann geht es eigentlich auch schon relativ schnell zu SAP. Im Jahr 2009 kommt er dorthin, ja, auch als Arbeitsrechtler, Senior Legal Counsel war seine erste Stelle, die er dort hatte. Und dann, ja, legt er auch innerhalb des Konzerns einen rasanten Aufstieg hin.
Jetzt kommen wir einmal noch kurz zu SAP. Das ist ja wirklich einer der bekanntesten, größten Konzerne in Deutschland. Ja, gilt ja auch als der wertvollste DAX-Konzern überhaupt. 100.000 Mitarbeiter. Und was macht SAP aus?
SAP ist ein international bekanntes Softwareunternehmen und es ist riesig. Ganz, ganz viele Unternehmen arbeiten ja mit der Software. Sie haben über 100.000 Mitarbeitende. Ich glaube, was hattest du vorhin gesagt, Luca? 20.000 genau. Alleine in Deutschland.
Ja, die Zentrale ist ja in Süddeutschland.
Im Walldorf. Also die Zentrale von SAP ist in Walldorf. Das kennt eigentlich kein Mensch. Aber wenn man in Walldorf wohnt, dann kennt man nur eine Sache, SAP, weil dieser Konzern diese ganze Stadt komplett bestimmt. Und auch die ganze Region drumherum. Alles lebt dort von SAP. Ich war da ja auch mal zu Besuch in den Büros. Und man kann sich das wirklich vorstellen. Diese Stadt besteht nur aus SAP-Gebäuden. Nur aus SAP-Bürogebäuden. Man sieht, wenn man da auf der Dachterrasse steht, in der Entfernung noch so ein paar kleine Einfamilienhäuser. Aber im Großen und Ganzen gibt es da nur SAP, also auch eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte, gegründet ja von ehemaligen IBM-Managern, die gedacht haben, das können wir besser, dann das Ding hochgezogen und eben zu, wie du schon gesagt hast, zu einem der erfolgreichsten Unternehmen Deutschlands gemacht.
Ja, ist ja eine der wenigen Vorzeige-Tech-Unternehmen, die wir hier in Deutschland haben, und ich finde auch die Geschichte total spannend. Das waren ja mehrere Gründer, die bekanntesten sind Dietmar Hopp, den kennt ihr vielleicht auch, weil er einen großen Fußballverein Hoffenheim sponsort und dort immer wieder aufgetaucht ist, und dann natürlich Hasso Plattner. Hasso Plattner ist quasi der, ja, wichtigste Mann im Hintergrund, die ganze Zeit die Macht eigentlich im Konzern, obwohl der CEO ist ja auch ganz spannend, Joanna.
Der CEO ist auch ganz spannend, Christian Klein, der ist relativ jung in sein Amt gekommen und hat scheinbar offenbar auch eine ganz gute Verbindung mit Junosi gehabt, um da nochmal die Brücke zu schlagen. Junosi übrigens lebt auch in Walldorf und er ist auch nach seinem Ausscheiden bei SAP nicht aus Walldorf weggezogen. Und er hat quasi auch, also er hat ganz, ganz viele Errungenschaften bei SAP gehabt. Also wenn wir jetzt mal von dem Vorstand ein bisschen weggehen, wieder zu Junosi, der hat viele Initiativen nach vorne gebracht. Also zum Beispiel Leadership-Programme für Frauen. Dann hat er diese Väterzeit, hat er einen wahnsinnigen Vorstoß gemacht, weil politisch war ja gesagt, okay, nach der Geburt können Väter nochmal sozusagen sich eine Zeit lang freinehmen. Und SAP hat gesagt, wir setzen da nochmal ein paar Wochen on top. Sogar. Später wurde der zwar wieder kassiert, der Vorschlag, aber das ist schon sehr progressiv, was Junosi da vorangebracht hat im Konzern.
Ja, und SAP ist ja so ein Unternehmen, das nach außen zwar ja sehr positiv ist, aber er war natürlich auch jemand, der so ein Aushängeschild war und da natürlich unglaublich die PR-Trommel gerührt hat.
Absolut, ne? Wir hatten es schon angesprochen, auf LinkedIn alleine über 100.000 Follower hat er eigentlich fast täglich, postet er dort, hat auch damals schon fast täglich gepostet. Er war ein super wichtiges Marketinginstrument für SAP, hat krass für diesen Arbeitgeber getrommelt, hat ihn als modernen, progressiven Arbeitgeber porträtiert, und jetzt kommt vielleicht raus, dass dieser Typ der hier die ganze Zeit SAP als supermodernen Arbeitgeber vorgestellt hat, vielleicht gar nicht so eine moderne Führungskraft ist.
Du hast ihn ja auch mal kennengelernt, Luca. Was war dein Eindruck?
Genau, ich habe mehrmals schon mit ihm gesprochen und man muss sagen, Kaveh Yunusi ist ein echter Menschenfänger. Also der zieht einen total in seinen Bann, der kann richtig gut erzählen und er sagt den Namen von einem auch extrem oft. Ja, also da fällt tausendmal das Wort Luca in diesem Gespräch, einfach um eine persönliche Verbindung zu schaffen. Weil man merkt total, er versucht Leute in seinen Bann zu ziehen und das schafft er auch sehr gut. Das sieht man auch bei Bühnenauftritten und so weiter. Er holt die Leute ab, er ist ja auch lustig, er ist charismatisch, er kann das sehr, sehr gut.
So, und dann plötzlich, im Oktober letzten Jahres, gibt es die Meldung vom Manager-Magazin, dass Kaveh Yunusi nach seiner langen, erfolgreichen Karriere als Personalchef Deutschland plötzlich aus dem Konzern ausscheidet und alle fragen sich, was war denn da los?
Mitte Oktober hat SAP ja angegeben, dass Yunusi dann das Unternehmen verlässt. Und das war ganz interessant, weil das ist zusammengefallen mit einer Berichterstattung aus dem Manager-Magazin. Und die haben eben gesagt, es gab eine interne Compliance-Untersuchung und auch sie haben mit Mitarbeitenden gesprochen oder mit Beteiligten. Und da gab es ganz schwere Vorwürfe, nämlich aggressives Verhalten von Yunusi, Einschüchterung, Rufschädigung. Also es war waren wirklich schwere Vorwürfe, die ihm da gemacht worden sind. Er hat damals gar nicht Stellung dazu bezogen.
Und er unterzeichnet dann im Herbst 2023 einen Aufhebungsvertrag. Das ist dann halt etwas, wo man sich sozusagen einvernehmlich trennt. Und da werden wir nachher auch nochmal auf die Hintergründe kommen. Aber sein Image, das er nach außen vertritt, das haben wir jetzt ja beschrieben, das ist so der nahbare, empathische, charismatische HRler. Doch jetzt, mit seinem Abgang, tut sich ein ganz anderes Bild auf.
Im Herbst 2023 lief eben diese interne Compliance-Untersuchung und die Yunusi selbst und sein Managementstil auf Fehlverhalten überprüfte. Konkret heißt es im Manager-Magazin eben genau, es wurden Kollegen und Kolleginnen eingeschüchtert, Angestellte hätten aufgrund seines Managements die Abteilung und SAP verlassen. Wahrscheinlich muss für ihn ein Schock gewesen sein, dass das sozusagen am Ende von einer so langen Karriere auf einmal aufkommt.
Und natürlich auch für die Öffentlichkeit war es total überraschend, weil Kaveh Yunusi galt ja als Vorzeigeführungskraft, als großer Star-Personaler, als LinkedIn-Influencer. Und auch bei mir persönlich, als ich diese Geschichte gelesen habe, war ich natürlich erstmal total überrascht, weil ich kannte ihn ja oder dachte ihn zu kennen aus mehreren Interviews, mehreren Gesprächen, dachte, das kann ja irgendwie nicht sein. Und da haben dann ja auch unsere Recherchen begonnen.
Genau, wir haben uns natürlich gefragt, was steckt jetzt wirklich hinter diesen Vorwürfen? Warum musste der New Work Guru wirklich gehen? Und dann hat sich jemand bei uns gemeldet, und zwar bei dir, Luca.
Genau, wir hatten damals eben vermeldet, dass Kaveh Yunusi sehr, sehr überraschend SAP verlassen hat und hatten am Ende des Artikels so einen kleinen Disclaimer, wo wir nochmal darauf aufmerksam machen, ey, wenn ihr irgendwelche Informationen habt, übrigens auch gerne hier, wenn ihr irgendwelche Informationen habt, dann meldet euch bei uns ganz vertraulich. Und das hat dann auch jemand getan, das weiß ich noch, das war ein Donnerstagnachmittag, da hat sich jemand bei mir gemeldet und dann haben wir noch am gleichen Abend telefoniert und ich habe mit dieser Person, glaube ich, knapp eine Stunde gesprochen und am Ende dachte ich mir, wow, das ist der Wahnsinn, was da vor sich geht, hinter den Kulissen, was man nach außen überhaupt nicht sieht. Und so hat dann diese Recherche richtig begonnen und dann haben wir angefangen, mit mehreren Personen zu sprechen aus dem Umfeld des Unternehmens, die alle über Kaveh Yunusi mit uns gesprochen haben.
Genau, und das war auch ganz interessant, weil wir haben, wie das oft so eine Recherche ist, man redet erstmal mit einer Person und dann haben wir natürlich geguckt, kennt die vielleicht auch Personen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und so haben wir uns quasi vorgearbeitet und auch immer so ein bisschen das Vertrauen erarbeiten können von anderen Leuten, weil wir dann wieder auf die ganz konkret zugehen konnten und sagen konnten, wir haben gehört, du hast da in diesem Umfeld gearbeitet, was sind deine Erfahrungen? Und so kam das, dass wir quasi mit immer mehr Leuten sprechen konnten.
Was hattet ihr so für einen Eindruck? Weil das war ja so etwas, die haben sich ja sehr schwer getan, diese Personen. Wir nennen sie auch nicht, wir sprechen auch von Personen, von Betroffenen, von Mitarbeitenden, weil die hatten ja wirklich Angst vor dem.
Es war tatsächlich eine große Angst bei den Personen, mit denen wir gesprochen haben, weil die Angst war vor allen Dingen darin begründet, weil Yunusi so extrem gut vernetzt ist. Also er war zu der damaligen Zeit als Personalchef schon echt gut vernetzt, also kannte viele Leute, hatte viel Einfluss und man wusste offenbar nicht, was passiert, wenn man sich über ihn beschwert. Also mit wem wird er darüber sprechen? Wird es vielleicht irgendwelche Karrierekonsequenzen für einen haben? Das war sozusagen das Gefühl, was eigentlich durchweg immer durchgeschimmert ist. Wenn ich mich jetzt öffentlich äußere, habe ich dann vielleicht Nachteile im Job.
Das ist ja das Besondere daran. Also man muss ja auch sagen, diese Leute, die hatten extrem krasse Angst. Die haben mit uns gesprochen und wir haben bestimmt zigmal in diesen Gesprächen betonen müssen, auch viel Arbeit leisten müssen, dass sie uns vertrauen. Wir haben zigmal betont, dass es alles vertraulich ist, dass keine Namen irgendwo veröffentlicht werden, weil die so Angst hatten, dass Kawa Yunosi ja die platt machen könnte letztendlich, ja, karrieretechnisch, wenn der sich da intern bei SAP irgendwie die Leute anschwärzt oder auch darüber hinaus. Er ist ja in diesem ganzen Personalnetzwerk unfassbar gut vernetzt.
Ja, das ist ja das Besondere, dass sie auch Angst hatten, obwohl er ja eigentlich bei SAP raus ist.
Es ging auch darüber hinaus, weil ja, wir haben ja vorhin schon beschrieben, er hat eine unglaublich große Fangemeinde. Ne? Er spricht auf super vielen Panels, er ist in vielen Diskussionen eingeladen, er setzt sich nach außen hin ja wirklich dafür ein, dass Unternehmen ein Ohr bei den Mitarbeitenden hat und sich wirklich aktiv um die bemühen. Und das wäre natürlich auch zum Nachteil gewesen, wenn man sich jetzt öffentlich beschwert hätte, dass er das vielleicht auch in das Netzwerk öffentlich rausgetragen hätte, also außerhalb von SAP mit Leuten vielleicht auch gesprochen hätte.
Wie habt ihr denn das Vertrauen überhaupt gewonnen von euren Gesprächspartnern?
Wir haben von Anfang an transparent gemacht, wie wir arbeiten. Wir haben gesagt, wir hören uns das hier alles anonym und vertraulich an. Natürlich müssen wir immer auch überprüfen, ob das stimmt und sozusagen uns noch weitere Aussagen dazu einholen und es verifizieren. Aber wir haben immer gesagt, okay, wir hören uns das an. Und wir werden jeden Schritt teilen, also sozusagen wie viele Gespräche wir vielleicht führen, wann wir veröffentlichen, wie wir konfrontieren. Also wir haben bei jedem Schritt haben wir die Leute mit ins Boot geholt und immer gesagt, wenn es Fragen gibt, meldet euch jederzeit bei uns. Genau.
Und dann hat sich ja bei den Recherchen bei SAP und auch durch eure Gespräche ja ein Bild ergeben. Da haben sich ja viele Sachen dann auch gedeckt.
Da haben sich viele Sachen gedeckt mit den Personen, mit denen wir gesprochen haben. Die haben die Geschichten teilweise auch gegenseitig dann eben bestätigt. Und da hat sich dann für uns ein Bild gezeichnet, das eben überhaupt nicht mit dem zusammenpasst, was Kawa Yunosi da nach außen präsentiert, sondern wohl eher das genaue Gegenteil ist.
Und was wir da eben aus den Gesprächen mitgenommen haben, war, dass ein Machtmissbrauch stattfindet offenbar. Also, dass Kawa Yunosi seine Macht und seinen Einfluss genutzt hat, um Mitarbeitende einzuschüchtern, um sie zu beeinflussen, um sie teilweise sozusagen klein zu reden und auch emotional sogar zu erpressen. Darüber hinaus, es war nicht nur Machtmissbrauch, es war natürlich auch eine Angstkultur. Also Angstkultur, das haben wir ja gerade schon angedeutet, haben sich viele Leute nicht getraut, offen darüber zu reden, welche Erfahrungen sie mit Yunosi gemacht haben und auch lange nicht getraut. Und jetzt hören wir mal in diese O-Töne rein, die wir gesammelt haben während unserer Recherche, was uns Mitarbeitende eigentlich in dieser wochenlangen Recherche auch in Gesprächen erzählt haben.
Die haben wir einmal nachvertonen lassen und einlesen lassen, weil wir eben unsere Quellen natürlich schützen müssen und da jetzt nicht die Person selbst sprechen lassen können.
Kawa Yunosi hat zwei Gesichter. Die Seite, die man öffentlich nicht sieht, ist diese. Er ist komplett fokussiert auf sein eigenes Personal Branding. Er ist hochgradig manipulativ und instrumentalisiert andere Menschen für seinen Erfolg. Und er lebt überhaupt nicht, was er nach außen trägt. Er ist cholerisch, setzt Menschen massiv unter Druck und hat seine Position benutzt, um andere emotional zu erpressen. Teilweise ist Kawa Yunosi aus dem Nichts ausgerastet und hat MitarbeiterInnen angeschrien, ohne sachliche Gründe. Es war ihm egal, ob sie geweint haben oder nicht. Für seine cholerischen Ausbrüche hat er sich nie entschuldigt. Er hat ein wahnsinniges Machtstreben. Dafür war er auch bereit, Mitarbeiter klein zu machen, zu mobben oder herauszuekeln. Er tut so, als wäre er Personaler, verhält sich aber wie ein Despot. Ich traue mich nicht, öffentlich über Kawa Yunosi und sein Verhalten zu sprechen. Ich habe Angst, dass er vor meiner Tür stehen könnte. Mitarbeitende haben sich lange Zeit nicht getraut, das Verhalten von Kawa Yunosi zu kritisieren. Sie hatten Angst um ihre Karriere. Kawa Yunosi hat Mitarbeitenden, die zu viel Aufmerksamkeit in der öffentlichen Wahrnehmung bekommen haben, einen Maulkorb verpasst. Er hat keine Stärke, keine Seniorität neben sich geduldet.
Ja, das sind natürlich wirklich krasse Aussagen.
Es sind wirklich krasse Aussagen, weil sie so gar nicht zu dem öffentlichen Bild von Yunosi passen. Also warum es so schwierig war bei der Recherche war, wir hatten in Gesprächen von vielen Personen ganz konkrete Situationen geschildert bekommen. Zum Beispiel, wann angeschrien wurde, wo, wie das genau abgelaufen ist, wie die Leute sich da gefühlt haben, in welchem Jahr. Aber diese Details können wir eben nicht teilen mit der Öffentlichkeit, weil das sonst Rückschlüsse auf unsere Quellen zulassen würden. Dann würde quasi jeder wissen, okay, es handelt sich um die und die Person und die hat dann und dann mit Yunosi zum Beispiel gesprochen oder ihn so erlebt. Und deshalb sind unsere O-Töne, die wir haben oder diese Aussagen oft ein bisschen allgemeiner gehalten, weil wir eben diese konkreten Situationen nicht schildern können.
Ja, um euch jetzt nochmal so diesen krassen Widerspruch auch nochmal aufzuzeigen. Wir haben ja vorhin schon erzählt, dass er bei LinkedIn sehr aktiv ist, der Kawa Yunosi, und natürlich dort auch den New Work Guru gibt. Und da gibt es wirklich diverse LinkedIn-Posts, wo er den charismatischen Chef gibt, dem emotionale Intelligenz besonders am Herzen liegt. Und zum Beispiel im Januar jetzt erst schreibt er dort, ich zitiere jetzt mal aus seinem LinkedIn-Post: Wertschätzendes Tacheles, liebe Führungskräfte. Welche Skills brauchen Führungskräfte, um eine gute Beziehung zu ihm aufzubauen? Und dann schreibt er in seinem LinkedIn-Post: vor allem emotionale Intelligenz, das heißt die Fähigkeit, eigene und fremde Emotionen zu verstehen und zu managen. Gleichzeitig Kommunikationsfähigkeit nach innen und außen. Teams müssen wissen, wohin die Reise geht, um daraus die notwendigen Schlüsse für die eigene Arbeit ziehen zu können. Zum Thema Kommunikation gehört für mich auch, Kritik nicht mit einem Achselzucken abzutun, sondern sich dafür einzusetzen, dass kritische Punkte noch einmal im Management diskutiert werden. Das erfordert Mut, Haltung und Konfliktfähigkeit. Denn es ist originäre Führungsaufgabe, widerstreitende Interessen zusammenzuführen. So, das ist natürlich etwas, das können wir alles unterschreiben, aber das passt natürlich überhaupt nicht zu dem, was wir vorher gehört haben. Aber um auch nochmal deutlich zu machen, wie er sich dort positioniert, ähnlich präsentiert er sich auch in Podcasts, wie hier zum Beispiel im Podcast der Corporate Influencer Podcast, der am 31. Januar erschienen ist.
Als ich erstmal Chef wurde, ich habe erwartet, dass ich ein Chefgefühl bekomme, also das Gefühl, Manager zu sein. Die ist nie eingetreten. Also mit Menschen, die ich zusammengearbeitet habe, waren für mich Menschen, das hört sich blöd an, wie Kollegen, ja, aber es war wirklich so. Ich habe nie das Gefühl gehabt, ich bin, wie ist das Gefühl von Chef zu sein? Sondern egal, ob Praktikant oder Senior etc., Hauptsache wir arbeiten im Themen und jemand hat gute Ideen. Und zurück auf die Reichweite zu kommen, und das Thema Spaß, sage ich wirklich ernsthaft, das wird so massiv unterschätzt im Arbeitswelt, was für einen Produktivitätsschub Spaß bei der Arbeit bringt.
Ja, und auch in einer Folge vom FAZ-Podcast Beruf und Chance, wie Arbeit glücklich macht, da hören wir jetzt auch noch mal rein. Diese Folge wurde veröffentlicht am 6. März 2023.
Als Mensch, wie ich das persönlich als Führungskraft mache, ist, ich habe bis jetzt immer die Erfahrung gemacht, und ich kann im Grunde genommen auch nicht anders, also ich will nicht sagen, dass ich mir vornehme, dass ich grundsätzlich jedem Menschen vertraue und auf Augenhöhe begegne. Das auch passiert zu Hause bei uns, bei unserem Sohnemann. Und bis jetzt, ich kann mich nicht erinnern an Fällen, wo ich tatsächlich enttäuscht wurde, enttäuscht im Sinne von Vertrauen missbraucht. Aber in der Regel, wenn Menschen gesagt haben, Kawa, ich will das und ich kann das und ich will das, habe ich immer gesagt, dann leg los, guck mir mal. Und wenn du Support, Unterstützung brauchst, dann sagen wir es. Also melde dich, dann unterstütze ich dabei.
Im FAZ-Podcast betont er ja auch immer wieder, wie wichtig eigentlich eine gesunde Fehlerkultur sei. Also wie man mit eigenen Fehlern vielleicht auch umgeht im besten Fall.
Und dazu passt natürlich auch, dass er ein Medienstar geworden ist. Nicht nur bei LinkedIn, sondern viele große Medien haben ihn porträtiert, aufgegriffen. Auch Business Insider, auch wir haben immer wieder groß über ihn berichtet, weil er natürlich auch so ein schillernder Popstar war mit dieser wunderbaren, bemerkenswerten Karriere und auch mit seinen, ja, tollen Initiativen, wo er diese Arbeitswelt ja auch verändert hat. Also ich meine, die Arbeitswelt hat sich ja auch enorm verändert. Also ich habe noch den Journalismus erlebt, ich bin ja ein bisschen älter als ihr beide, ich habe den Journalismus erlebt, wo in Newsrooms gebrüllt worden ist und wo Aschenbecher geflogen sind. So, und heutzutage geht das halt nicht mehr, zum Glück nicht mehr. Und da geht es halt sehr stark um diese ganzen Themen wie Wertschätzung, Feedback, die Leute mitnehmen. Der Führungsstil hat sich ja total geändert. Also als Chefredakteur musst du heute natürlich dein Team mitnehmen, motivieren und nicht zusammenbrüllen. Und da war er natürlich jemand, der da den Weg bereitet hat für diese neue Arbeitskultur. Umso erschreckender ist es aber, dass er es offenbar nicht immer praktiziert hat.
Er hat es nicht immer praktiziert. Aber es ist schon so, dass man zumindest in den Mitarbeiterbefragungen nochmal ein Bild bekommt, dass er in dem Konzern akzeptiert war und dass seine Initiativen auch gesehen worden sind. Also wir haben uns zum Beispiel mal eine Mitarbeiterbefragung aus April 2022 angeguckt und da sind die Zahlen wirklich gut ausgefallen. Also zum Beispiel mit seiner Führungskultur erreichte er unter den Befragten 90% auf einer Skala von 0 bis 100%. Das ist jetzt wirklich nicht wenig und das vermittelt zumindest den Eindruck nach außen, dass eigentlich die breite Masse an Mitarbeitenden ihn wirklich gewertschätzt hat für das, was er da erreicht hat und wie er geführt hat.
Und es gibt ja noch einen anderen Score, das ist der Net Promoter Score. Das ist quasi, inwiefern man seine Führungskraft weiterempfehlen würde. Und die beginnt bei minus 100 und geht bis plus 100. Und dort hatte Cabo Yonossi beispielsweise auch einen Wert von 75 erreicht in der gleichen Umfrage. Und man muss auch dazu sagen, diese Umfragen sind anonym und haben auch Freitextfelder, in denen man anonym Kritik äußern kann, die quasi über diese Punktebewertung hinausgeht. Da hat sich aber offenbar niemand getraut. Und es wurde auch uns in den Gesprächen gesagt, dass man einfach zu große Angst hatte, selbst sich dort anonym zu äußern, weil man so viel Angst vor Cabo Yonossi hatte.
So, es gab dann immer mal wieder Gerüchte über sein Fehlverhalten. Das habt ihr dann auch in den Recherchen mitbekommen. Aber es ist dann ja noch nichts richtig in Sachen offizieller Beschwerde passiert.
Das scheint ein großes Problem gewesen zu sein, dass man lange eben schon davon gehört hatte, dass es da ein Fehlverhalten gibt oder Vorfälle gab, die schwierig sind. Aber ohne offizielle Beschwerde ist es natürlich auch für den Konzern schwierig, nur gegen Gerüchte vorzugehen. Dennoch hätte man vielleicht besser hinhören müssen oder vielleicht nochmal ganz konkret auf Leute zugehen müssen.
So, dann kommt bei euren Recherchen heraus im Sommer 2023. Da melden sich dann plötzlich bei der Compliance-Hotline von SAP mehrere Personen. Und die Vorwürfe, die dort geschildert werden, die sind so alarmierend, dass der Konzern umgehend eine externe Kanzlei beauftragt.
Und diese Compliance-Ermittler fanden dann heraus, dass sich dieser Machtmissbrauch, den sie gefunden hatten, vor allem gegen Frauen gerichtet haben soll. Das sagten dann auch einige Quellen zu uns übereinstimmend, aber alle wollten eben anonym bleiben dabei.
Und da haben wir jetzt auch noch mal ein paar Zitate nachsprechen lassen von diesen Personen, mit denen Luca und Joanna gesprochen haben.
Cava Yonossi hat Frauen das Gefühl gegeben, dass die Karriere von ihm abhängig ist. Er hat immer wieder klargemacht, dass man dankbar dafür sein muss, dass man für ihn arbeiten darf und die Möglichkeit bekomme, ihn in seiner Rolle zu unterstützen. Wann immer es ging, haben ihn Mitarbeitende deshalb in Schutz genommen, über seine Fehler hinweggesehen, um ihn nicht zu enttäuschen. Entweder man hat Cava Yonossi abgelehnt oder man hat ihn sehr gemocht. Es ist heute noch so, dass ihm Leute bei SAP hinterher trauern, weil sie gut mit ihm zusammengearbeitet haben. Andere sind heilfroh, dass er weg ist.
Und was auch total interessant war in unserer Recherche, wir haben natürlich versucht, möglichst viele Frauen auch zu kontaktieren, also über verschiedene Kanäle, sei es über LinkedIn und so weiter. Und haben gefragt, ob wir einmal sozusagen auch zu der Causa Yonossi sprechen können, dass wir da gerade mitten in der Recherche stecken, dass wir möglichst viele Perspektiven auch haben wollen. Und was uns immer wieder passiert ist, dass wir oft abgeblockt worden sind. Also, dass die betreffenden Frauen einfach nicht mit uns sprechen wollten oder erst gar nicht geantwortet haben.
Die Frauen haben sich dann aber über diese Compliance-Hotline gemeldet. Die Untersuchung lief relativ schnell, muss man wirklich sagen. Also, dann schon wenige Wochen später hat die eingeschaltete Kanzlei diesen Compliance-Bericht fertig. Ja, er wird mit den Ergebnissen konfrontiert und das ist natürlich echt krass, sofort freigestellt. Und nur wenig später war es dann so, dass er einen Aufhebungsvertrag unterschrieben hat. Da hatten wir schon am Anfang einmal kurz drüber gesprochen. Also, nach unseren Recherchen war es wirklich so, dass SAP ihn loshaben wollte. Und zwar so schnell wie möglich, weil natürlich er jetzt plötzlich mit diesem Compliance-Bericht eine Gefahr für das Unternehmen war. Das hat natürlich alles nichts mit den Prinzipien von SAP zu tun und es wäre natürlich auch eine schwierige Situation gewesen, wenn ausgerechnet der, ja, Vorzeigepersonaler solche schweren Vorwürfe in einem Compliance-Bericht erklären muss. Und deswegen hat man dann gesagt, okay, Aufhebungsvertrag, so läuft das dann halt. Und weil arbeitsrechtlich war es, glaube ich, ein bisschen schwierig, ihn rauszubekommen.
Arbeitsrechtlich ist es schwierig, jemanden rauszubekommen, vor allem, wenn man ihn vorher nicht abgemahnt hat. Und das ist in dem Fall ja nicht passiert, weil es gab in diesen mehr als 14 Jahren, in denen er bei SAP war, keine wirklich förmliche Beschwerde über ihn. Deswegen gab es keine Abmahnung, es gab nichts, worauf man sich berufen konnte. Man hat jetzt dieses Compliance-Verfahren und war sich sicher, okay, wir wollen den auf jeden Fall raushaben. Also hat man ihm eben diesen Aufhebungsvertrag angeboten, wo er dann auch eine Abfindung bekommen hat. Also quasi Geld, dass er geht.
Wir dürfen aber bei dem gesamten Compliance-Verfahren nicht vergessen, dass Yonossi auch extrem viele Unterstützer und Unterstützerinnen hatte. Es gab viele Mitarbeitende, die haben total auf Augenhöhe gut mit ihm zusammengearbeitet, haben ihn sehr geschätzt für seine Führungsrolle auch. Und da ist zum Beispiel der SAP-Betriebsratschef Eberhard Schick und er sagt in einem Zeitungsinterview nach dem Abgang: Ich bedauere den Abgang von Kawa Yunosi. Wir hatten immer wieder harte Auseinandersetzungen, aber er war immer einer, der auch einen Kompass hat.
Ja, jetzt muss man natürlich sagen, dass diese Vorwürfe, so wie wir sie jetzt recherchiert haben, natürlich zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht bekannt waren. Wir haben natürlich Kawa Yunosi mit diesen Vorwürfen konfrontiert, im Detail ihm einen langen Fragenkatalog geschickt. Er wollte sich persönlich nicht dazu äußern, hat einen Medienanwalt eingeschaltet und der hat uns dann eine Stellungnahme geschickt. Interessanterweise ist es übrigens so, dass das Compliance-Verfahren dort gar nicht groß angesprochen wird in dieser Stellungnahme. Aber wir haben euch jetzt mal Auszüge aus der Stellungnahme von dem Anwalt von Yunosi einlesen lassen.
Die anonymen Vorwürfe ihrer angeblichen Quellen entbehren jeglicher Grundlage. Das dort gezeichnete Bild unseres Mandanten hat nicht ansatzweise Ähnlichkeit mit seinem Wesen oder seinem Charakter. Während seiner 15-jährigen Betriebszugehörigkeit ist unserem Mandanten keine einzige Beschwerde zur Kenntnis gelangt.
So, und dann haben wir noch ein weiteres Statement von Yunosi über seinen Anwalt.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass schon ein kursorischer Abgleich mit dem geschilderten Gesamtbild unseres Mandanten und eine lebensnahe Bewertung der vorgebrachten Anschuldigung ausreichen, um zu dem zwingenden Schluss zu kommen, dass hier nicht tatsächliche Missstände oder Fehlverhalten angeprangert werden, sondern offensichtlich der Ruf unseres Mandanten diskreditiert werden soll. Keine Frau aus dem Team unseres Mandanten oder seiner Organisation hat das Unternehmen außerhalb von Vorruhestandsprogramm oder Umstrukturierung verlassen, insbesondere nicht im Streit.
Überraschend finde ich jetzt bei seiner Stellungnahme über den Anwalt, dass er erstens von angeblichen Quellen spricht, er spricht von einem angeblichen Compliance-Verfahren übrigens auch und er ist sich offenbar überhaupt keinem Fehler bewusst. Also er hat auch nach seinem Ausscheiden einen großen LinkedIn-Post gemacht. Und darin schreibt, er habe sich nach tiefen Überlegungen dazu entschlossen, SAP zu verlassen. Auch hier kein Wort zum Compliance-Verfahren. Und die Community feiert ihn dafür. Also er bekommt da 9000 Likes und 800 Kommentare von vielen Leuten übrigens auch, die offenbar mit ihm gearbeitet haben, die wirklich traurig darüber sind, dass er den Konzern verlässt.
So, und er hat sich dann ja einmal ganz kurz öffentlich in einem Interview mit dem Mannheimer Morgen dann dazu geäußert.
Im Interview mit Mannheimer Morgen sagte dann, dass er natürlich von diesen Spekulationen, wie er es nennt, gewusst habe oder gehört habe und er jetzt aber viel froher darüber sei, über die ganzen öffentlichen Reaktionen, die er eben bekommen hat, auf diesen LinkedIn-Post, den Joanna gerade schon angesprochen hat, in dem er ja so ein bisschen seine Sicht auch präsentiert hat. Das finde ich auch ganz spannend, vielleicht kurz zur Einordnung, dass Kawa Yunosi ja damals, kurz nachdem dieser Manager-Magazin-Artikel rausgekommen ist und der das erste Mal an die Öffentlichkeit gebracht hat, es geht hier vermutlich um Machtmissbrauch, hat Kawa Yunosi sofort die Chance genutzt, einen eigenen LinkedIn-Post abzusetzen, mit seinem eigenen Wording, kein Wort Compliance erfahren, kein Wort rausschmiss, sondern proaktiv rausgehen und sagen, hey, ich hatte hier eine super Zeit bei SAP, aber jetzt nach 14 Jahren ist Schluss, aber es war alles super und die Leute, wie Joanna auch gerade schon gesagt hat, feiern ihn unter diesem Post ab und glauben erstmal natürlich die Wahrheit, die er da verbreitet, weil sie denken, ihn zu kennen.
Er hat dann auch bei LinkedIn Auszüge aus seinem Interview mit dem Mannheimer Morgen veröffentlicht und da fand ich wirklich bemerkenswert, weil er wurde gefragt, ja, was war denn jetzt für das Ausscheiden entscheidend? Und dann hat er gesagt, naja, ist ja lange bei SAP gewesen, war eine ganz tolle Zeit, aber dann gab es familiäre Probleme. Er sprach davon, dass seine Mutter, die vor den Taliban in die Türkei geflohen sei, dass die plötzlich krank geworden ist und dann im vergangenen Jahr gestorben ist und dass dieser Tod der Mutter ihn ja dazu gebracht hat, alles zu hinterfragen und nochmal etwas Neues zu wagen.
Ich finde das auch völlig legitim, Sachen zu hinterfragen. Und die Familiengeschichte ist ja die eine Sache. Aber ich finde, wie gesagt, bei dieser Stellungnahme schwierig, dass die gepredigte Fehlerkultur zum Beispiel, die wir vorhin auch gehört haben, die findet hier so gar keinen Anklang.
Genau, er macht ja weiter, als wenn nichts passiert wäre und postet fleißig bei LinkedIn weiterhin als HR-Vordenker und hat dann auch im Corporate Influencer Podcast vom 31. Januar, also jetzt sehr aktuell, erzählt so ein bisschen was, was er jetzt in Zukunft vorhat.
Also ganz ehrlich, ich bin gerade dabei, alles abzuwägen, von Investieren in Startups. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, im Startup operativ tätig zu werden, also nicht nur HR-Themen zu übernehmen. Künftig, also mein Ziel ist, erst wenn ich dann wieder operativ in Corporate oder Familienunternehmen oder wo auch immer bin, dann nicht nur HR, sondern auch für operativen Themen mit miteinander zu verbinden. Aber im Moment erstmal in den nächsten Monaten muss ich auf das Buch mich fokussieren, weil der Plan ist, noch vor Sommerferien das rauszubringen.
Und er strickt natürlich jetzt an seiner Karriere. Er möchte gerne ja wieder ganz nach oben, möglichst nicht nur als Personaler, sondern möglicherweise auch als CEO. Und das ist natürlich jetzt eine ganz entscheidende Phase für seine Karriere. Und da kommen natürlich, das muss man auch ehrlicherweise sagen, diese Vorwürfe, die wir jetzt recherchiert haben, natürlich zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt.
Ja, eigentlich ist es jetzt wirklich ungünstig, wenn man eigentlich weiter wieder an seinem Comeback feilt. Das ist schwierig, glaube ich. Andererseits wäre es natürlich auch extrem menschlich, sage ich mal, oder ich glaube fast authentischer, wenn man vielleicht sich auch eingestehen würde, vielleicht bin ich da mal kurz aus der Rolle gefallen oder sowas.
Weil ihr hattet ja jetzt wirklich mit vielen Personen gesprochen und ihr hattet ja auch gesagt, das Bild ist dann ja auch so zusammengefügt worden aus den Gesprächen. Vielleicht ist es nochmal wichtig zu sagen, wie glaubwürdig habt ihr diese Quellen empfunden?
Ich habe die Quellen als sehr glaubwürdig empfunden, und zwar, weil sie einfach unabhängig voneinander die gleichen Situationen oder Vorfälle geschildert haben. Das heißt, die Erzählungen oder die Schilderungen haben sich gedeckt. Und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass es Personen sind, die sich schnell einschüchtern lassen.
Ja, und für uns ist es natürlich auch die journalistische Verantwortung, zu schauen, wie sind diese Quellen einzuschätzen. Weil natürlich ist es doch ganz klar, dass die Karriereaussichten von Kawa Yunosi jetzt durch die von uns veröffentlichte Geschichte natürlich deutlich geringer geworden sind. Deswegen hat er natürlich auch versucht, jetzt diese Geschichte überall seinen Anwalt quasi zu torpedieren. Das ist ja auch sein gutes Recht, das ist auch völlig in Ordnung. Und mir war es halt auch sehr wichtig bei der Geschichte, dass wir halt auch seine positiven Sachen hervorgehoben haben, was er an tollen Initiativen auch bei SAP gebracht hat. Also man ist natürlich schon sehr erschüttert, wenn man diese Aussagen hört und diese Recherchen von euch. Und das ist schon etwas, was ich so auch noch nie erlebt habe. Ein Mann mit solchen zwei Gesichtern.
Nach außen wirkte er und hat sich auch selber so gezeigt als der große Initiator von tollen Initiativen und die er auch vorangetrieben hat bei SAP. Das muss man einfach auch sagen, ne? Diese ganzen HR-Initiativen, Führungspositionen, die beispielsweise als 75%-Stellen ausgeschrieben werden, damit eben die Last auf zwei Schultern verteilt wird und eben diese äußerliche Wahrnehmung, dass er eben ein total toller Typ ist. Und dann hat man auf der anderen Seite nach innen eben dieses Bild von einigen Mitarbeitenden, die ein total, ja, schlechtes Bild von ihm zeichnen, als überhaupt nicht progressive Führungskraft, als jemand, der rumschreit, als jemand, der Leute einschüchtert, der seine Macht missbraucht. Das passt natürlich überhaupt nicht zusammen, aber es ist total interessant, dass er es schafft, dass es so lange auch ja, geheim geblieben ist.
Wobei ich das eigentlich auch verständlich finde, weil wenn da wirklich so eine Angstkultur geherrscht hat, dann hat man sich ja als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin vermutlich auch gar nicht getraut, solche Vorwürfe zu äußern. Und ich glaube auch ein ganz anderer wichtiger Punkt ist, viele Leute wissen ja vielleicht auch gar nicht, dass das mehreren Leuten passiert ist, sondern jeder denkt vielleicht, ach, das ist nur mir passiert, das war ein Einzelfall und ein einmaliger Ausfall, also wirklich so eine Art Vereinzelung auch. Und ich glaube, das ist ja oft bei solchen Fällen, wenn wir von Machtmissbrauch sprechen, dass erst im Nachgang herauskommt, dass das mehreren Leuten passiert ist. Und wenn sie voneinander erfahren, nochmal eine ganz andere, also der Fall oder diese Vorwürfe nochmal eine ganz andere Dynamik aufnehmen, weil man sich dann plötzlich vielleicht auch traut, nach vorne zu treten und zu sagen, ich habe hier Machtmissbrauch erfahren.
Und dann ist natürlich auch so diese Fassade LinkedIn ein wichtiges Thema dabei.
LinkedIn ist super wichtig für Kawa Yunosi und auch für seine öffentliche Wahrnehmung super wichtig. Man hat es eben auch gesehen in diesem Post, den er danach abgesetzt hat, wo er super viel Jubel bekommen hat und wo er ja auch jetzt so weitermacht, als wäre überhaupt nichts gewesen. Er postet total positiv über sich selbst, über seine tollen Initiativen, was für eine unfassbar gute Führungskraft er ja sein soll. Und das ist natürlich super wichtig, weil damit setzt er natürlich auch nach außen die Agenda.
So, und jetzt müssen wir uns natürlich fragen, was sagt eigentlich SAP zu diesem ganzen Fall?
Wir haben natürlich auch SAP dazu angefragt und die haben uns auf Anfrage geantwortet, also mit einem ganz üblichen Konzernstatement, dass sie natürlich, für sie gehören sichere und gerechte Verhältnisse am Arbeitsplatz zu den Grundprinzipien und dass Hinweise auf Fehlverhalten natürlich sehr ernst genommen werden.
Jetzt kann man natürlich sagen, haben die vielleicht auch lange Zeit geschlafen?
Möglicherweise haben sie auch lange geschlafen. Wir haben ja vorhin einmal angedeutet, es gab viele Gerüchte, die da im Raum schwelten. Aber vielleicht hätte man schon früher diesen Gerüchten auch besser nachgehen müssen und gucken, ist da was dran?
Fairerweise muss man aber auch sagen, also SAP ist ja auch wirklich ein riesengroßer Konzern und es kommt natürlich auch oft zu Gerüchten. Und ich muss sagen, ich fand zum Beispiel, wie SAP jetzt hier auch gehandelt hat, sehr, sehr schnell und auch sehr, sehr hart.
So, wir nehmen die Folge heute am Montag, den 12. Februar auf. Eure Recherche ist am Freitag online gegangen. Da habt ihr ja schon eine ganze Menge Reaktionen bekommen. Wie sind die ausgefallen?
Ja, ich glaube, ich habe selten so viele Reaktionen bekommen wie auf diese Recherche, viele persönliche Nachrichten und was man da eben gesehen hat. Es gibt tatsächlich diese zwei Lager, die wir ja quasi in der Recherche auch immer, denen wir immer wieder begegnet sind. Denen, die Kawa total unterstützen, lieben und die gut mit ihm zusammengearbeitet haben. Und diejenigen, die gesagt haben, wir konnten nicht so gut mit ihm zusammenarbeiten und die Vorwürfe, die kennen wir vielleicht auch in anderer Weise.
Ich muss auch hier sagen, aus Quellenschutzgründen können wir nicht zu viel verraten, aber es haben sich auch andere Leute bei uns gemeldet, die gesagt haben, wir hatten auch keine guten Erfahrungen mit Kawa gemacht, die teilweise nochmal Jahre zurückgegangen sind, wo das wohl schon angefangen hat, aber teilweise auch aktuellere Fälle.
Genau, aber es war zum Beispiel auch so, es gab ein großes Lager, die uns auch geschrieben haben, also das können wir ja kaum glauben, dass es diese Vorwürfe gibt. Wir haben immer gut mit ihm zusammengearbeitet und es war schon interessant, wie da quasi anderen Leuten, anderen Perspektiven komplett abgesprochen worden ist, dass es da vielleicht eine schlechte Zusammenarbeit gab.
Ich habe aber auch aus der HR-Szene sehr kritische Töne gehört. Da haben viele gesagt, in der HR-Szene war schon bekannt, dass er ein bisschen mehr geschauspielert hat, als wenn da wirklich echte Arbeit dahinter steckt. Würde.
Das hatten wir in unserer Recherche auch gehört, dass Kawa sehr ein Gesicht nach außen ist und nach innen eigentlich alles wegdelegiert hat und gar nicht wirklich operativ gearbeitet hat, sondern vor allem eben ja, sich um seine Außenwirkung gekümmert. Das hatten wir in unserer Recherche auch gehört und interessant, dass du das aus der HR-Szene dann auch nochmal gehört hattest.
Also ein wirklich krasser Fall, offenbar von Machtmissbrauch. Ich glaube schon in der Art und Weise, wie ihr ihn jetzt recherchiert habt, auch sehr einzigartig. Aber wir haben ja immer wieder in den letzten Jahren Fälle von Machtmissbrauch in deutschen Unternehmen erlebt. Da ist jetzt ja auch, glaube ich, so ein bisschen eine andere Transparenz da.
Eine andere Transparenz eben, weil solche Fälle auch mal auserzählt worden sind. Also weil man gesehen hat, dass zum Beispiel bei vorangegangenen Fällen sich auch Personen zusammengetan haben und zusammen als Kollektiv rausgegangen sind und das dann tatsächlich auch Wirkung entfaltet hat. Wichtig ist hier bei Yunusis Fall aber nochmal zu sagen, dass es anders als in vielen anderen Fällen nicht um einen MeToo-Fall mit sexuellem Bezug geht.
Johanna, wie schätzt du das ein? Sind Mitarbeitende heute wirklich mutiger geworden?
Ja, mutiger würde ich schon sagen, aber vielleicht auch gerade deshalb, weil man einfach gesehen hat, dass wenn ich rausgehe, auch etwas passieren kann. Also dass Leute zum Beispiel abtreten müssen und dass sie auch in der Öffentlichkeit angeprangert werden. Das ist natürlich nicht in allen Fällen so. In manchen Fällen kommen leider Führungspersonen oder Täter, sage ich mal, auch davon mit den Vorwürfen. Aber immerhin bleibt es nicht im Verborgenen. Es müssen die Leute nicht alleine ertragen, sondern sie haben sich zusammengeschlossen und stehen auch einmal dagegen auf und sagen, das, was da passiert ist, das ist ein Missstand.
Und das, was der Fall Yunusi ausmacht, ist ja wirklich diese Geschichte, dass er halt Personaler ist. Der ist halt nicht für die Zahlen zuständig oder also als Finanzer oder für den Vertrieb. Das wäre natürlich auch nicht zu dulden, so ein Führungsstil. Aber wenn du ausgerechnet Personaler bist, also dich um das Wohl der Belegschaft kümmern musst, dann gelten natürlich da nochmal ganz andere Maßstäbe. Ja, ein sehr spannender Fall, den wir heute besprochen haben. Vielen Dank, Johanna. Vielen Dank, Luca, dass ihr mit mir diesen Fall aufgedrückt habt. Und ja, schön, dass ihr beide da wart.
Danke, dass wir da sein durften.
Vielen Dank für die Einladung.
So, und das Interessante ist natürlich, dass diese Recherche darauf beruhte, dass wir einen Hinweis bekommen haben von einer Person. Und das ist natürlich etwas, was wir jetzt auch merken bei Macht um Millionen. Wir bekommen immer mehr Hinweise von euch zu speziellen Recherchen und da sind wirklich gute Sachen dabei. Und beim nächsten Mal, das können wir jetzt schon mal verraten, Johanna, da bist du wieder hier im Podcast-Studio und da rollen wir einen Fall auf, der auch aufgrund eines Hinweises eines Macht- und Millionenhörers das Ganze ausgelöst hat. Auch ein sehr spannender Fall. Also, wenn ihr Hinweise habt, ihr seht, bei uns, wir kümmern uns darum und es kann sogar sein, dass eine Folge daraus wird. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Macht und Millionen.
Eine Produktion von Business Insider. Redaktion Christine Vandenberg und Kajan Öskens. Produktion Per Semrau. Titelmusik Afonelli.